Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gepredigt habe, wo meine Eltern da waren. Neue Herausforderung. Schön, dass ihr da seid. Wir sind im 2. Korinther. Im 2. Korinther, letztes Mal hat der Martin die Einführung gemacht über die ersten 11 Verse. Und damit geht es jetzt ab Vers 12 weiter. 2. Korinther. Erstes Kapitel, ab Vers 12. Und ich möchte am Anfang zwei Fragen stellen. Und zwar die erste Frage ist, was ist mein Ruhm? Wofür kann ich mich rühmen oder wofür werde ich gerühmt? Was ist mein Ruhm? Sind es gute Leistungen in der Schule, im Sport, im Beruf? In der Familie, gute Leistung in der Gemeinde? Sind es gute Entwicklungen, wofür man mich rühmt? Was ich, finanzieller Erfolg, beruflicher Erfolg, aber auch persönliche Entwicklung, gute Entwicklung von einer Geldanlage, wo man sich rühmen kann? Sind es gute Entscheidungen, wofür man mich rühmt? Alles richtig gemacht, null Fehler. Es geht schon ein bisschen über in die zweite Frage, diese gute Entscheidung. Die zweite Frage ist, wie plane ich? Wie mache ich meine Pläne? Es gibt ja prinzipiell drei Möglichkeiten, wie man Pläne macht. Entweder man plant so auf einer Ebene kontinuierlich weiter, es wird schon so ungefähr weitergehen, wie es bisher war, oder man plant eher pessimistisch, das heißt, man guckt ein bisschen nach unten, alles wird ein bisschen schlechter, rechnet Corona und alles mit ein und plant so ein bisschen pessimistisch oder man plant optimistisch, also guckt nach oben, es wird sich alles super entwickeln, wird alles gut werden, man plant vielleicht sogar exponentiell nach oben, also diese drei Möglichkeiten der Planung gibt es prinzipiell. Und Helen, meine Frau, ist ja BWLerin und mit der habe ich genau diese zwei Fragen gestellt. Und zum Thema Planen ist ja in der Betriebswirtschaftslehre ein großes Thema. Wie plant man? Und wenn ich es richtig verstanden habe und auch richtig weitergebe, dann muss man, bevor man überlegt, wie man plant, muss man überlegen, was ist meine Vision? Also, was ist die Vision über allem? Und aus dieser Vision kann ich dann Ziele ableiten. Was ist meine Vision, was sind meine Ziele und um diese Ziele zu erreichen, kann ich dann planen. Also wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, kann ich gar nicht planen. Vision, Ziele und da kommen die Pläne ins Spiel. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn meine Vision ist, ich möchte in der Hängematte liegen, ein alkoholisches Kaltgetränk in der Hand, Sand zwischen den Zehen und ich möchte mehr Rauschen hören. Das ist so meine Vision. Dann kann ich daraus ein Ziel ableiten. Ich leite ab das Ziel, ich möchte auswandern nach Brasilien zum Beispiel. Das wäre mein Ziel und vielleicht noch ein paar andere Ziele. Aber um dieses Ziel zu erreichen, kann ich dann Pläne machen. Das heißt, ich kann einen Plan machen. Ich brauche wahrscheinlich ein bisschen Geld. Ich muss mir überlegen, ob ich arbeiten gehe noch mehr oder mir das Geld andersweitig besorge. Ich muss mir überlegen, wo genau ich hin möchte. Ich muss planen, wie ich das Haus kaufe oder miete, wo ich da am Strand liegen will. Ich muss viel planen, Abschiedsbrief an die Familie und so weiter. Spaß. ich lese mal besser den Text. Die Fragen waren, was ist mein Ruhm und wie plane ich? Und jetzt kommt 1. Korinther 1, ab Vers 12. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind, in der Welt, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm, oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass das bei mir das Ja-Ja auch Nein-Nein wäre? Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündet worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Das ist der Text und ich bete nochmal mit uns. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort, was du uns gibst und für den Text, den wir uns heute anschauen. Und wir bitten dich, dass du zu deinem Wort stehst und einfach lebendig das machst in unserem Leben, dass es zu uns spricht, dass du das Wunder tust und ja, in unser Leben reinsprichst, in unser Herz. Ja, wir bitten dich um dein Wirken. Amen. Die erste Frage war, was ist mein Ruhm? Was sagt Paulus, was ist sein Ruhm? In Vers 12, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Das ist mein Ruhm, anders ausgedrückt, nicht in eigener Kraft, sondern in Gnade war er unterwegs. Nicht in eigener Kraft, das ist sein Ruhm. Und in Vers 13 und 14, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. Also andere Menschen, die Gemeinde, sind sein Ruhm. Und auch umgekehrt, also der Ruhm von Paulus sind die Korinther, und der Ruhm der Korinther ist Paulus. Sein Ruhm ist nicht in eigener Kraft und sein Ruhm sind die Menschen. Das ist sein Ruhm. Und die zweite Frage, wie plant Paulus? Wie macht er seine Pläne? Konkret geht es hier um seine Reisepläne. Er macht Missionspläne. Wie plant er? Vers 15 und 16. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. So, wie macht Paulus seine Pläne? Er schreibt ja, er macht seine Pläne in Zuversicht. Schon wieder das Wort Zuversicht. Eher optimistisch macht er seine Pläne, in Zuversicht. Und er sagt, Gott ist treu, und Gott stellt sich zu seinen Verheißungen. Vers 18 bis 20. Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündet worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Also dieses Ja, Ja, Nein, Nein ist, denke ich, eine Anspielung auf Jesus, auf die Bergpredigt, wo Jesus über das Schwören redet und sagt zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 37, es sei aber eure Rede Ja, Ja, Nein, Nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Also wenn Ja, dann Ja und wenn Nein, dann auch wirklich Nein. Und in dem Vers 20, den ich gerade gelesen habe, kommt die Vision von Paulus ins Spiel. Die Ziele, die Paulus hat. Und er sagt in Vers 20, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. So viele Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja. Auf welche Verheißungen beruft sich Paulus da? Welche Verheißung hat er denn, dass er sagen kann, in Gott ist es Ja dazu, zu dem, was ich hier geplant habe? Paulus beruft sich auf Verheißungen und er hat eine Vision über seinem Leben, die ganz am Anfang, als er vor Damaskus war und erblindet ist und dann nach Damaskus reinkommt, da bekommt Ananias eine Vision für sein Leben. Es steht in Apostelgeschichte 9, Vers 15 und 16. Der Herr sprach zu ihm, zu Ananias: Geh hin, geh zu Paulus, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Also die Vision von Paulus ist nicht Strand und Hängematte, sondern das Evangelium vor Heiden, vor Königen und vor Israel zu bezeugen und viel zu leiden für den Namen Jesu. Schöne Vision fürs Leben. Wer möchte auch so eine? Vision von Paulus. Und in seinen Briefen gibt Paulus dann manchmal Einblicke in die Ziele, die er aus dieser Vision ableitet. Was für Ziele hat Paulus? Eine spannende Stelle dazu steht in 1. Korinther 9, Vers 20 bis 23, ist auch eine ganz bekannte Stelle. Und da geht es genau um diese Gruppen, die in seiner Vision drinstehen. In seiner Vision steht drin vor Heiden, vor Könige und vor die Kinder Israel. Und 1. Korinther 9, 20 bis 23 steht es: Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzgemäß unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche errette. Dies tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Da wird ein Ziel von ihm deutlich: Er tut es, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das ist ein Ziel von Paulus: auf alle Weise etliche retten. Ein anderes Ziel von ihm schreibt er im Römerbrief, an den Brief an die Römer, in Römer 1, Vers 11. Mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen. Und jetzt kommt das Ziel: damit ihr gestärkt werdet. Das Ziel, warum er das schreibt, warum er das tut, warum er sich um die Gemeinde von Paulus gestärkt werdet, damit die Gemeinde gestärkt wird. Das ist ein Ziel von Paulus. Und die dritte Stelle, die ich lesen möchte, die was über die Ziele von Paulus verraten, das ist in Philipper 3, Vers 10 bis 12. Philipper 3, Vers 10 bis 12. Und davor sagt Paulus, dass er alles, was davor war, für Dreck erachtet in seinem Leben. Er achtet alles für Dreck, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte, also dass ich schon am Ziel wäre oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Was ist sein Ziel? Indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Letzte Woche war die Predigt von Martin über das Leiden von Paulus, wie viel er leiden musste und den Trost, den er darin erlebt hat. Und Paulus beschreibt, dass er über die Maßen gelitten hat und beinahe am Leben verzweifelt wäre. So stark hat er gelitten. Und ein Ziel von ihm ist, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Also, was sind Ziele von Paulus? Auf alle Weise etliche retten, die Gemeinde stärken, dem Tod Christi gleichförmig werden. Das sind Ziele von Paulus, die er nennt, und die sind abgeleitet aus der Vision über seinem Leben, die ganz am Anfang steht. Diese Ziele hat Paulus, und wenn man jetzt von Vision zu den Zielen, kommt man zu den Plänen. Weil er diese Ziele hat und diese Vision, kann er jetzt konkret planen. Und weil er in seiner Vision, dem, was Gott über seinem Leben ausgesprochen hat, unterwegs ist, kann er sagen, sind das jetzt Pläne nach dem Fleisch? Nein, sind keine Pläne nach dem Fleisch. Vers 20, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. In ihm ist das Ja dazu. Und auch in Vers 23 bis 24, ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Also er sagt, er kommt noch nicht zu den Korinthern, um sie zu schonen. Auch das ist ein Ziel von Paulus. Zur Stärkung der Gemeinde möchte er unterwegs sein. Sein Ziel ist, die Gemeinde zu stärken. Und deshalb ist er noch nicht zu den Korinthern gegangen. Dieses Schonen, das ist ein Teil, was dann im zweiten Kapitel, im zweiten Korinther eher kommt. Das heißt, das streife ich hiermit nur kurz. Es kommt in der nächsten Predigt wahrscheinlich dran, dass er die Gemeinde schonen möchte. Also wir hatten die beiden Fragen, was ist mein Ruhm und wie mache ich meine Pläne? Und Paulus behandelt die beiden Fragen zusammen in einem Block. Und ich denke, die zwei Fragen gehören auch zusammen. Ruhm und Pläne. Sprüche 16, Vers 9 heißt, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt die Schritte. Das kennt, denke ich, jeder. Oder die Kurzfassung, der Mensch denkt, Gott lenkt. Das betrifft die Pläne, aber es betrifft genauso auch den Ruhm. Der Mensch denkt, Gott lenkt, wer bekommt den Ruhm? Wenn sich ein Plan erfüllt, dann gibt es Grund zum Rühmen. Umgekehrt, also das Gegenteil von Ruhm, wäre zum Beispiel Spott. Wenn sich ein Plan nicht erfüllt, gibt es Spott. Und auch da gibt es ein Beispiel von Jesus, das er erzählt im Neuen Testament. Er erzählt davon einem, der einen Turm bauen will und der die Kosten am Anfang nicht überschlägt, der einfach anfängt, also nicht richtig plant, und dann geht der Plan schief, irgendwann in der Mitte geht ihm das Material aus und er wird verspottet von den Leuten um ihn herum. Also wer einen Plan macht und er erfüllt sich nicht, Spott. Wer einen Plan macht und er erfüllt sich, Ruhm. Plan und Ruhm gehört zusammen. Und ein Plan, der nicht gelingt, und Spott gehört zusammen. Plan und Ruhm. Und wir sind geschaffen zum Ruhm, zur Ehre Gottes. Alles, was wir tun, auch wenn wir planen, soll es zur Ehre Gottes geschehen. 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wir sind geschaffen zur Ehre Gottes. Das steht in Jesaja 43, Vers 7, der mit seinem Namen genannt ist, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Also den Menschen, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Zur Ehre Gottes geschaffen. Wir sind geschaffen zur Ehre Gottes und damit sollen oder eigentlich müssen unsere Pläne Gott die Ehre geben. Zu Gottes Ehre dienen. Und jetzt möchte ich einfach einen kurzen Moment der Ruhe geben, wo jeder sich überlegen kann, was sind aktuell so meine Pläne, die ich habe? Was sind meine Pläne und geben diese Pläne Gott die Ehre? Und wenn man keine Pläne hat, dann muss man eine andere Frage beantworten, nämlich dann muss ich weiter oben anfangen. Wenn ich keine Pläne habe, dann muss ich fragen, was ist denn meine Vision? Und wenn ich das weiß, dann kann ich daraus Ziele ableiten und dann kann ich daraus Pläne machen. Also die einen, die wissen, was für Pläne sie haben, können sich überlegen, was sind meine Pläne, geben diese Pläne Gott die Ehre, und die anderen können sich überlegen, da wird die kurze Zeit sicher nicht reichen, was ist meine Vision und was für Ziele lassen sich daraus ableiten und dann kann ich Pläne machen. Vielleicht so 3, 4, 5 Minuten. Das war eigentlich nur ein Anstoß, den ich hier jetzt geben kann. Muss man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit nehmen, noch dem Thema nachgehen. Was sind meine Pläne? Für die, die gestern beim Männer-Vespa waren, dürfte das Thema irgendwie bekannt sein. Also die Predigt war schon fertig, bevor ich zum Männer-Vespa gegangen bin. Aber es war dann genau das Thema gestern auch mit dem Mann, mit der verdorrten Hand, der planlos war, der visionslos war, der keinen Antrieb zu gar nichts hatte, der wird von Jesus rumkommandiert, komm in die Mitte, streck deine Hand aus und der, oh ja, mach ich halt. Der hat keinen Namen, der hat keine Identität, der ist einfach, er ist, das Einzige, was es ist, er ist da. Und heute ist das Thema Vision, Ziele, Pläne, quasi für was einstehen, für eine Sache, für ein Ziel, für eine Vision. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, deshalb erzähle ich noch eine Geschichte aus dem Alten Testament, aus 1. Samuel 14. Eine spannende Geschichte aus meiner Sicht zu dem Thema. Wer will, kann die gerne dann nachlesen. Ich erzähle sie einfach und lese ab und zu mal wichtige Verse. Das ist die Geschichte, Saul und Jonathan waren unterwegs mit einem Heer von 600 Mann und sie haben gegen die Philister gekämpft. Und Jonathan seilt sich mit seinem Waffenträger von der Gruppe ab und er plant, auf einen Vorposten der Philister zuzugehen. Und in Vers 6 steht, und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen, vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Er macht einen Plan, eindeutig einen Plan. Zu wessen Ehre ist der Plan? Lass uns zu dem Posten der Unbeschnittenen hinübergehen, vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Eindeutig. Die Ehre, wenn der Plan gelingt, gehört Gott. Und sie machen dann ein Zeichen aus, von dem sie es abhängig machen. Wenn der Vorposten zu ihnen sagt, komm rauf, dann nehmen sie das Zeichen von Gott, sie sollen hochgehen. Wenn der Vorposten zu ihnen sagt, wenn er sie sieht, wir kommen runter, also die waren oben auf dem Berg, dann wollen sie lieber abhauen. Und die sagen tatsächlich, komm hoch. Und Jonathan klettert auf allen Vieren hoch, also der konnte keine Waffen tragen, sein Waffenträger hinter ihm. Und da oben waren 20 Mann auf einem Feld, auf einem Acker. Und also man kann sich das eigentlich nur so Matrix-mäßig vorstellen. Er hat die 20 Mann besiegt und der Waffenträger hinter ihm hat die nur noch getötet. Also die lagen am Boden, der Waffenträger hat sie nur noch getötet. Er gewinnt diese Schlacht. Und im Heer der Philister bricht dann Panik aus, weil sie das hören, mitkriegen. Und der Saul und seine 600 Mann, die hören das auch, dass da Panik ausbricht bei den Philistern. Und dann will der Saul eigentlich zuerst noch die Bundeslade holen, weil er immer die Bundeslade vorausgeschickt hat. Aber dann wird der Tumult bei den Philistern so laut, dass er dann da, ach komm, dann gehen wir doch rein und greifen auch an. Und es wird ein großer Sieg für Israel. Und in Vers 24 heißt es dann, die Männer Israels waren aber sehr angestrengt an jenem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach, verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend. Bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe, da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Wieder ein Plan. Zu wessen Ehre ist der Plan? Bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Das ist ein Plan zur Ehre Sauls. Und der Plan geht nach hinten los. Jonathan, sein Sohn, hat diesen Fluch nicht gehört und er isst Honig, als er gerade auf einer Fläche war, auf einer Wiese war, wo eben Honig zu ernten war. Und Israel erringt trotzdem den Sieg, aber als dann diese hungrige Meute vor der Beute steht, sind sie so hungrig, dass sie drüber herfallen und das Fleisch mit dem Blut zusammen essen, was gegen das Gesetz war. Und Saul sieht es dann, geht dazwischen und sagt, so geht's nicht. Und er organisiert denen ein Essen dann, was ohne Blut ist. Und dann will Saul den Philistern weiter nachjagen, weil die ja im Rückzug waren und angreifbar sind. Und der Priester kommt dann zu ihm her, vielleicht sollten wir doch Gott vorher befragen. Und Vers 37 heißt dann, und Saul fragte Gott, soll ich hinabziehen den Philistern nach? Willst du sie in die Hand Israels geben? Er antwortete ihnen nicht an jenem Tag. Gott antwortet nicht mehr, Gott schweigt. Und da merkt Saul, irgendwas stimmt nicht, Gott ist irgendwie wohl nicht ganz so einig und er lässt es los entscheiden, wer schuld ist. Und natürlich trifft es los den Jonathan. Und Vers 44 heißt dann tatsächlich, da sprach Saul, Gott tue mir dies und das, Jonathan, du musst gewisslich sterben. Also sein Sohn, du musst sterben, sorry. Und das Volk schreitet ein und sagt, das kann man jetzt nicht machen. Jonathan, wegen dem haben wir erst den Sieg hier errungen, den können wir jetzt nicht töten am Schluss von dem Tag. Und das Volk verwendet sich quasi für Jonathan und Jonathan darf weiterleben, aber das Volk Israel bricht quasi die Verfolgung der Philister ab. Aus dem Ja von Saul zur Verfolgung wird ein Nein und aus dem Nein von Saul, du sollst nicht essen, wurde ein Ja. Das Nein wurde Ja und Ja wurde Nein. Gott demütigt Saul, seine Pläne gehen zunichte. Eine sehr interessante Geschichte in Bezug auf das Thema, was sind meine Pläne und was ist mein Ruhm. Schluss möchte ich noch einen Vers lesen aus Sprüche 16, Vers 3, wo es heißt, befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Befiehl dem Herrn deine Werke, das heißt, leg sie Gott hin und es sind dann nicht mehr deine Werke. Der Ruhm für dich ist weg. Der Ruhm gehört Gott. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Amen.